Ja, vielen Dank, lieber Max, für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich weiß es nicht genau, sind alle Studenten oder sind noch einfach ein paar Laienhörer hier? Nicht? Ja, gut. Weil ich hätte natürlich jetzt einen schönen, da hätte ich eigentlich gar nichts tun müssen, da hätte ich einfach eine Veröffentlichung genommen oder auf Deutsch übersetzt und dann irgendwas zur Muse gesagt. Cum dignitate otium ist ja von Cicero. Ne? Musevolles Sein in Würde, was eben im Römischen eigentlich unmöglich ist, weil Dignitas gibt es nur in Negotium und nicht im Otium. Aber das Otium findet im Abseits statt. Und dann habe ich den Einladungstext nochmal gelesen, der ist ja sehr kurz, zu dieser Vortragsreihe. Der steht jetzt hier nirgends natürlich. Aber den werde ich, glaube ich, kurz zitieren in diesem Vortrag. Und weil diese Reihe Zeit zu denken heißt, habe ich versucht, was zur Zeit zu schreiben. Es ist wirklich sehr experimentell. Ekstatische Zeit ist, nur damit Sie es einordnen können, eine Begrifflichkeit von Martin Heidegger aus dem Erstlingswerk Sein und Zeit. Meiner Ansicht nach bleibt aber die ekstatische Zeit über die Daseinsanalyse hinaus von Bedeutung. Das heißt, auch in der Seinsgeschichte, wo dann das Sein selbst am Werk ist, ist nur zu verstehen von der Perspektive, von der Blickbahn, um mit von Hermann zu reden, der ekstatischen Zeit. Das ekstatische Zeit heißt, das muss jetzt keiner wissen, das ergibt sich vielleicht aus dem Vortrag, und der ist jetzt, ich glaube, dass es so ist, weil ich mir schon gewusst habe, dass auch Laien da sind, dass es nicht unglaublich systematisch ist, aber es wird einiges angesprochen werden, was dann vielleicht zu ein paar Erhellungen führt und vielleicht auch zu ein paar Verdeckungen, aber das liegt da in der Natur der Sache. Ich sage auch ein bisschen was zum Internet und zur Zeitlichkeit des Internets. Das Internet funktioniert nur wegen einer gewissen Gleichmachung der Zeit. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, die Zeit nochmal ekstatisch zu denken, aber es gibt auch die Zeit, die durch uns durch immer schon arbeitet. Zurzeit ist die technische Zeit. Also ich versuche es jetzt mal vorzutragen und dass es vielleicht auch zu was führt, das wissen wir nicht. Die Vortragsreihe, die mit dem heutigen Vortrag in diesem Jahr beginnt, trägt den Titel Zeit zu denken. Der Richtscheiter dieser Reihe aufgetragen ist es also kein beliebiger. Zeit zu denken heißt diese Reihe und das heißt uns etwas. Doch was heißen uns heute Zeit? Und was heißt uns das Denken noch? Welches Geheiß geben Sie uns mit in diesem Zeitalter, das sich erinnerungslos, aber angereichert mit Informationen und immer größer werdender Speicherkapazität durch einen Willen zum Unvergessen doch bald selbst zu ersticken scheint? Zeit zu denken, das könnte so harmlos sein, nahezu belanglos. Eine Stunde irgendeinem zuhören, der irgendetwas Interessantes für eine Stunde erzählt, aber bitte hoffentlich nichts aufreißt oder anreißt, was uns vielleicht einmal wirklich ins Denken stürzen könnte. Denn machen wir uns nichts vor, das Denken ist nichts für schöne Seelen. Da muss ich die Hände schmutzig machen, habe ich vorhin gehört. Sondern das Aufwerfen von Abgründen in den Gezeiten einer Geschichte, die wir kaum überblicken. Dass wir uns im Zeitalter der Kernspaltung, der Wasserstoffbombe, der schwarzen Löcher, eines sich immer weiter ins Bodenlose ausdehnenden Nicht-Kosmos, einer universellen Unordnung, die man kaum benennen kann, befinden, dass dieses Zeitalter das unausweichlich unseres ist, den ganzen Planeten zu einem total überwachten, kritisch sich selbst reflektierenden Park, aber blind gesteuerten Panoptikon verwandelt, dass diese eine Epoche der Teilchenbeschleuniger in den vorgeblich neutralen Schweizer Alpen ist, der ein Zeitalter der Patentierung, Homogenisierung und Technizität der Re- und Neuproduktion sämtlicher Saatgüter sowie den bevorstehenden technisch hergestellten Menschen, ja, dass wir uns, wenn wir einmal eine Minute wach sind, in ein vermeintlich Schönes hineinträumen wollen, wie es die Romantiker, die vielleicht das Kommende schon sahen, und das Denken zu einem Fetisch der Schöngeister machen wollen, zu einer Sternstunde der Philosophie, wie es im deutschen Kulturfernsehen heißt, oder dass in dieser Zeit das Denken auf analytische Abstraktionen verknappt wird. Das mag nachvollziehbar sein. In der analytischen Philosophie ist momentan ein großes Problem, wie es sein kann, dass zwei verschiedene Agents die gleiche Milch als einmal sauer und einmal nicht sauer wahrnehmen. im Geschmack. Und doch ist gerade jetzt ein Denken vielleicht gefordert, das sich diesem Horror zu stellen vermag, dieser seltsam zähfließenden Langeweile, anstatt sich dieser zähfließenden Langeweile hinzugeben. Vergessen wir nicht, dass Kant in der Anthropologie von der Langeweile als dem Horror vacui spricht, also einem Ekel vor sich selbst. Und ich zitiere jetzt auch Hegel aus der Vorrede der Phänomenologie, der von einer aufkommenden Langeweile spricht. Das ist ein langes Zitat. Aber wie beim Kinde nach langer, stiller Ernährung der erste Atemzug jene Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht, ein qualitativer Sprung und itzt das Kind geboren ist, so reift der sich bildende Geist langsam und stille der neuen Gestalt entgegen, löst ein Teilchen des Baues seiner vorgehenden Welt nach dem anderen auf. Ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome angedeutet. Der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, die im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, dass etwas anderes im Anzuge ist. Dieses allmähliche Zerbröckeln, das die Physiognomie des Geistes nicht veränderte, wird durch den Aufgang unterbrochen, der ein Blitz in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt. Welche Welt sich nach der Entzweiung des Geistes von sich selbst nun ankündigt, mag Hegel noch nicht im Ganzen überblickt haben können, aber ihm einen progressiven Optimismus zu unterstellen, wäre vielleicht auch geschmacklos. Eine Langeweile hat uns überkommen, die das Denken lähmt und uns zu lediglich epidermal interessierten macht, wie Nietzsche den letzten Menschen in einer unveröffentlichten Notiz nennt. Der letzte Mensch, das ist auch der Untertitel von Francis Fukuyamas Werk The End of History. Das wäre nur nebenbei erwähnt. Gleichzeitig haben wir freilich Angst vor der Langeweile. Wir haben uns eine Ökonomie geschaffen, die die Langeweile zum Brennstoff hat und als Gegenmittel die andauernd verfügbare Ablenkung feil bietet, sodass freilich niemals eine echte Angst aufkommt, die uns die Raserei noch zeigen könnte. Das ist auch übrigens in Silicon Valley, wenn Sie Netflix, die CEOs von Netflix oder von YouTube auch, denen ist durchaus bewusst, dass die Materie, mit der sie arbeiten, also der Stoff, aus dem sie, der Brennstoff ist, das, also ist die Langeweile und das, was sie bieten, ist Distraction, das ist Zitate. Das Distraction ist Ablenkung. Ein Erlebnis jagt das nächste, alles scheint bestellt zu sofortig nach einem jeweilig arbiträr gesetzten Nutzen und zur größten Ausnutzung bereit zu stehen. Heidegger schreibt in den Beiträgen zur Philosophie, Zitat, das verborgene Ziel, dem all dieses und anderes zueilt, ohne das Geringste davon zu ahnen und ahnen zu können, ist der Zustand der völligen Langeweile. Im Umkreis der eigensten Errungenschaften, die eines Tages selbst den Charakter der Langweiligkeit nicht mehr verbergen können, falls dann noch ein Rest von Wissenskraft geblieben ist, um mindestens in diesem Zustand zu erschrecken und ihn selbst und die darin gähnende Seinsverlassenheit Seienden zu enthüllen. Und so bleibt uns eine Dankbarkeit für das Denken zu pflegen und uns wieder auf seine Einfachheit zu besinnen, ohne Superlativ und ohne Zwang einer sich verständlich machenden Produktion von Ratgebern für das beliebige Treiben. Ich bedanke mich also noch einmal bei Max Goschlich für die Einladung, auch weil hier etwas auf dem Spiel zu stehen scheint. Ich zitiere aus dem Einladungstext für die Reihe, Zitat, abseits der auf uns einstimmenden schnellen Antworten und Handlungsanweisungen soll dem Denken Raum gegeben werden. Erst über diesen Umweg wird es möglich, unsere Zitat von Hegel Gedanken, unsere Zeit in Gedanken zu erfassen. Zitat Ende. Hier werden gleich mehrere Fragen aufgeworfen, die ich nicht alle behandeln kann natürlich und die wir aber bedenken wollen. Zum einen wird hier das Wesensverhältnis von Raum und Zeit nicht nur angeführt, sondern zeigt sich selbst als notwendig, auch insofern Zeit immer auch Zeitalter und Epoche heißt und diese Zeit zwar einerseits nicht mit dem Raum identisch ist, aber auch nicht von ihm getrennt, sondern mit ihm, das mit Heidegger zu reden, Dimensionen entwirft. Zum anderen wird hier von einem Einstimmen gesprochen, einem Einstimmen der schnellen Antworten und Handlungsweisen. Das Einstimmen scheint kein beliebig gewähltes Wort, sondern ergibt sich notwendig aus dieser unserer Zeit, die es uns, so scheint es, fast unmöglich macht, diese in Gedanken zu erfassen, ergo dem Denken seinen angestammten Raum und Platz und Ort zu geben. Woher dieses Einstimmen kommt, ein Verschnellen, Sie kennen dieses Gerede von der Verschnellung der Zeit, dem man freilich selbst verschnellt und unüberlegt eine Verlangsamung entgegenstellt, als ob ein beliebig gesetztes Kontra zur Freiheit führen könnte. Oder in Freiburg hat man dann gesagt, man soll die Verschnellung einfach bejahen und dann ins Wellnesshotel gehen. Das kann man auch erwähnen. Ob der Mensch frei ist, wenn etwas nur so auf ihn einstürmt, das mag sich als Frage aufdrängen und damit aber auch die Frage nach der Möglichkeit der Freiheit in dieser unserer Zeit. Was hat es mit einem Zeitalter auf sich, die auf das Direkte, das scheinbar unmittelbarst Verfügbare hindrängt und scheinbar alles auf immer engere Bahnen drängt, während die schnellste Antwort von überall her und niemals hinterfragt lautet, dass freilich alles immer komplexer wird. Wenn Einstimmen, Zurasen, Drängen, Verdichten, Verengen, Nivellieren gleich machen, die Worte oder ein paar der Worte unserer Zeit sind, die ihre Bahnen setzen und diese ohne Grenzen planetarisch ausbreiten, dann mag eine Lichtung schwierig werden. Doch die Einladung zu dieser Reihe spricht von einem Abseits, einem notwendigen Umweg, der gerade wegen seiner Notwendigkeit eine Möglichkeit, das heißt eine Zerklüftung im Sein selbst aufwirft. Und in diesen Zerklüftungen spielt sich Lichtung uns zu, geschieht Zueignung. Wie aber kann das möglich sein, wenn doch die Zeit selbst am Werk zu sein scheint? Warum sollten wir sonst von der Zeit in dieser Weise sprechen können, wenn es sie nicht selbst ist, die Räume schafft, Entwurfsbereiche, dank derer sich Möglichkeiten auftun? Möglichkeiten ist nach Heidegger Nichtmachbarkeit, das ist ganz wichtig. Das können wir nachher vielleicht doch diskutieren. Möglichkeiten, die uns zusprechen und denen wir immer schon entsprechen und antworten, auch wenn wir nicht hören wollen oder können. Echtes Hören bedeutet nicht auf Tonwellen reagieren, mit ontischem Substrat hören. Wir denken hier an das erste Fragment des Heraklit, das uns als ein Zeugnis des Denkens vielleicht erst noch bevorsteht. Wenn wir beginnen, auf das zu hören, was ist der Logos, enthüllt sich immer schon für das sterbliche Ohr. Doch das Ohr und der Mund der Sterblichen müssen bereit sein, auf den Logos zu antworten und das heißt verantwortlich zu sein. Wir denken auch an ein Zeugnis von Hölderlin, der Heraklit vielleicht am nächsten kam, auf jenen Bahnen, die sich nicht in Jahren berechnen lassen, sondern sich nur im Denken zeigen. Wenn Hölderlin in seiner Hymne, wenn aber die himmlischen, die nicht vollendet wurde, dichtet und das heißt ekstatisch entwirft, ich zitiere jetzt aus Hölderlin, weil an den Adler sich halten müssen, damit sie nicht mit eigenem Sinne zornig deuten, die Dichter wohnen über dem Fluge des Vogels um den Thron des Gottes der Freude und decken den Abgrund ihm zu, die gelben Feuer gleich in reißender Zeit sind über Stirnen der Männer, die prophetischen, denen möchten es neiden, weil die Furcht sie lieben. Hölderlin spricht hier von der reißenden Zeit, nach der prophetische Männer dichten und denken. Ich fasse das so auf, dass Hölderlin uns sagen will, dass die Zeit selbst Horizonte aufreißt und das bedeutet Entwurfsmöglichkeiten des Seins, die absichtslos sich zunächst ereignen und die wir auch absichtslos jeweils erfassen können oder sollten. Diese Öffnungen im Sein, die nur möglich sind, weil sie immer schon ihre eigene Grenze mit sich und in sich führen, reißt die Zeit ekstatisch auf und auf diese antworten die Sterblichen, insofern sie noch in einem Wesensverhältnis mit der Sprache als Sprache sind. Das heißt, der Mensch antwortet immer, auch wenn er nicht hört und auch wenn er nicht antwortet. Wenn er nicht antwortet, dann fährt er tiefer hinein ins Nichts. Doch diese Möglichkeiten sind in der Gefahr da, wie Heidegger in den Zollikoner Seminaren sagt, sich selbst abzuschneiden. Warum? Das Zitat von Heidegger, weil eine Verengung und Verflachung der Bedeutungen der Worte vor sich geht. Diese Verengung und Verflachung ist kein Zufall. Wer lesen kann, sieht, wie sich die Sprache sich zunehmend verengt. Und zum Beispiel Wikipedia ist ein Instrument, das auf Disambiguity hinarbeitet. Es darf nichts mehrfach irgendwas bedeuten oder mannigfaltig sein an sich. Dass wir einer Verengung des Denkens unterlegen sind, zeigt sich auch in den historisierenden Kategorisierungen einer Epoche, die alle Jahre wieder ein neues Post-Irgendwas ausruft. Die letzte Blödheit, die natürlich alle Schreiber sofort aufgegriffen haben, ist Post-Truth, als ob sich so etwas überhaupt feststellen ließe. So ergibt es sich auch, dass wir unsere Epoche im Deutschen als Spätmoderne oder im Englischen als Late-Stage-Capitalism nur noch benennen können, was nicht nur die Verengung anzeigt, sondern vor allem eine Verengung und Verflachung dieser Zeit auf eine nur mehr historisierende Berechnung und Verrechnung aller Ereignisse, die schlicht mit simplen Schemen wie vorher nachher operiert und auch nur noch operieren kann, da die Sprache schier als Informationsvehikel gefasst und vorgefasst ist, das heißt grundsätzlich immer schon auf einen Zweck hin sich setzt. Und doch wird hier zu einem Abseits eingeladen, von einem Umweg gesprochen und das in einem Atemzug mit der Zeit und dem Denken. Dass das Denken in Bahnen und Wegen, im Unbekannten und Verdeckten sich teils bewegt, kann man vielleicht sehen, wenn man sich die Aporia noch einmal vor Augen führt und überlegt, was heißt Aporia? Heißt es wirklich Ratlosigkeit oder Paradoxie oder heißt es vielleicht Unwegsamkeit? Poros ist der Weg und das Alpha ist ein sehr interessantes im Griechischen. Ich übersetze es also auch nicht als Weglosigkeit. Das griechische Alpha ist privativ und nicht negativ und nicht schlicht negativ. Die tiefe Einsicht des Platon ist es dann gerade im Höhlengleichnis, die privative Eigenschaft des Alpha gesehen zu haben, wenn er von den Aletheias spricht beim Hinaufsteigen. Und weil er zeigt, dass es Seiendes geben kann, nämlich die Schatten, die zwar auf eine seltsame Weise sind und eine Welt mitkonstituieren, nämlich die Welt derer, die in der Höhle sind, aber die Schatten sind, ohne wirklich zu sein. Dieses Ohne zeigt sich im Alpha an und dieses Alpha finden wir auch im griechischen Wort für Wahrheit, Aletheia oder Aletheia, der Unvergessenheit oder der Unverborgenheit, wie Heidegger dieses Wort übersetzt. Dann denken wir die Aporia als Unwegsamkeit, unwegsam sein, dann mag sich zeigen, dass das Denken selbst von Zeit zu Zeit, und das heißt immer wieder aufs Neue und in seiner Weise ursprünglich dann nämlich, sich auf das Unbekannte, Verdeckte, das Abseits, das Weg einlassen muss. Warum ist hier die Privation wichtig? Ein Fehlen von, weil das Denken nicht mit einem Material arbeitet, das schlicht vorhanden ist und das sich dann beliebig formen kann und aus dem man Formate macht, die leicht verständlich sind. Und erst auf einem solchen Wege lässt sich auch die Zeit vielleicht denkerisch fassen, denn Zeit ist auch kein Material, über das wir beliebig verfügen, das wir weder verschnellen noch verlangsamen können. Davon erzählen uns freilich immer eigens und anders einen Blick auf ihre jeweilige Zeit, zum Beispiel das Höhlengleichnis, vielleicht auch Hegels Negativität und Heideggers Verborgenheit. Ich zitiere noch einmal aus Hölderlins Hymne an die Himmlischen. Aber furchtbar ungastlich windet sich durch den Garten die Irre, die Augenlose, da den Ausgang mit reinen Händen kaum erfindet ein Mensch, der gehet gesandt und suchet dem Tier gleich das Notwendige. Hier zeigt sich das Höhlengleichnis, glaube ich, die uns immer wieder als Frage begegnet, und zwar ob und wie es einen Ausweg gibt. Und wenn wir uns dem nur scheinbar unmittelbar Verfügbaren hingeben, das auf uns einstürmt und das wir ohne Schau, augenlos, wie Hölderlin sagt, ohne Überlegung, ohne Denken hinnehmen, da tut sich kein Ausgang auf. Da in einem solchen Bereich herrscht die Irre, wie es Hölderlin nennt, und das heißt die Unfreiheit. Hölderlin spricht vom Ausgang, aber nicht vom Finden des Ausgangs, sondern vom Erfinden. Und das soll vielleicht ein absichtsloses, nicht setzendes Denken erfragen. Dieses Erfinden wird aber verhindert, wenn der Mensch sich, wie es immer mehr den Anschein hat, zum Tier macht. Die Metaphysik, zumindest eine Richtung der Metaphysik, nennt den Menschen rationales Tier, Animal Rationale. Die Technik und die Naturwissenschaft sowie der Transhumanismus tun dies auch und vergessen sie, das heißt, sie verengen zunehmend, was Ratio uns einmal hieß. Und so kann der Transhumanismus den Menschen freilich nur mehr als Tier vorstellen, das hinter dem Computer grundsätzlich zurückbleiben muss, weil der Computer besser rechnen kann als wir. Und deswegen muss der Transhumanismus auch den vermeintlichen Geist abtrennen und in die Cloud übertragen. Darauf arbeitet Google hin, falls Sie das nicht wissen. Dieses Notwendige zu suchen, worauf es alle Systeme und Institutionen heute abgesehen haben, insofern sie Steigerung und Optimierung betreiben müssen, ganz gleich, leider muss man so sagen, ob es sich um Google oder um eine Universität handelt. Diese Steigerung operiert mit einer homogenen Zeit, mit einer nivellierten Zeit, anhand derer als bloßer Parameter der Ablauf der Jetzt-Momente den Ablauf der globalen Kontrollmechanismen steuert. Nebenbei bemerkt, vielleicht gibt es, diesen Zwang zur Steigerung, den haben sie überall. Der ist überall da. In England ist es vielleicht noch stärker als hier, die müssen jedes Jahr mehr Studenten aufnehmen. Und Google muss jedes Jahr mehr Daten sammeln. Was heißt uns also dieses Erfinden eines Ausweges? Wer nach dem Ausweg der Höhle sucht, der wird schon von Platon enttäuscht. Derjenige, der unter Schmerzen nach draußen gelangt und erst nach einer Nacht wieder unter Schmerzen die Sonne erblicken kann, der muss in die Höhle zurück, der bleibt nicht draußen. Und was droht ihm in der Höhle? Der Tod. Denn er gilt als Sonderling. Er wird wahrscheinlich dann gehängt in der Höhle. Doch dieses Drohende, also der Tod, da ist, und das ist auch bei Schelling zum Beispiel, kann man das sehen, dass das erst da, noch bei Heidegger natürlich im Vorlaufen in den Tod, die eigenste Möglichkeit, da beginnt das Denken. Denn Ausweg darf niemals vorgestellt werden als eine Tür, ein Tor, das sich plötzlich wie eine göttliche Fügung vielleicht auftut oder einfach gegeben ist oder uns vorhanden vorliegt. Das Erfinden, das mit bloßen Händen nicht zu erreichen ist, das man nicht manipulieren kann, ergo, das nicht der Technik entspricht, es zeigt an, dass dieses Suchen im Abseits unsere Antwort benötigt, weil erst in Antworten auf ein Zeitalter und das, was in diesem Zeitalter ist, öffnet sich unser Wesen für die Horizonte, die Zeit aufreißt. Und erst so werden wir der Irre gewahr, die immer uns auch begleitet. Die Zeit aber, die aufreißt, ist eine andere, tiefere als die technisch vorgestellte Zeit. Das Denken selbst ist Umweg. Das heißt, es muss sich immer und radikal dem entziehen, was ihm vorgesetzt wird, und das Fragwürdige suchen. Und das dann in die Würde der Frage erheben. Wenn wir aber von der Zeit reden, dann können wir nicht schlicht meinen, die Zeit sei einfach nur das, was so vor sich hin abfließt und verfließt und an uns vorbeiläuft. Etwas, das man manchmal hat und das man manchmal nicht hat. Etwas, das man irgendwie sparen kann und auch etwas, mittels dessen man als Parameter den gesamten Erdball, den fantastischen Vorstellungen des interplanetarisch sich aufblähenden Subjekts verfügbar macht. Ich will einen sehen, der sich derzeit gespart hat. Wenn Sie jemanden zeigen können, dann melden Sie sich bitte danach. Zu diesen Fantasien gehört nicht zuletzt die digitale Unsterblichkeit, von der Transhumanismus träumt und auf die dieser aber auch wirklich aus innerem Zwang, aus einer Notwendigkeit hinarbeiten muss. Diese technisch vorgestellte Unsterblichkeit des Menschen in der Cloud gleicht in ihrer Zeitlichkeit, glaube ich, nicht zufällig dem metaphysischen Verständnis, einem metaphysischen Verständnis von Ewigkeit als dem Nunc Stans, also das stehende Jetzt. Dieses Nunc Stans strahlt uns entgegen von jedem Bildschirm, die uns jeden Tag umgeben, und tempozidär, um ein Wort von Chino Zaccaria, der an der Bocconi unterrichtet, zu benutzen, ist nicht von mir, tempozidär unsere Existenz aufsaugt. Dieses Nunc Stans friert die Zeit ein, ist selbst scheinbar gegen die Zeit aber immun. In diesem Nunc Stans, das uns aus der digitalen Umwelt entgegenstrahlt, ist aber dennoch ein stetiger Transformationsprozess in Gange. Alles kann und soll beliebig modelliert werden. So beschreibt Ray Kurzweil, der ist Chefideologe bei Google, die Singularität als den Zustand, in dem wir dann alle in der Cloud final sind, in dem es keine menschliche Zeitlichkeit und Räumlichkeit mehr gibt, keine Gebundenheit und Verbundenheit, sondern eine sich immer weiterentwickelnde und ausufernde Verfügbarkeit von Machbarkeiten und Modellierungen. Man kann, er beschreibt zum Beispiel, man kann sich selbstständig in seinem Aussehen verändern und wenn man noch mit seinem Partner zusammen ist, dann sieht man auch für diesen Partner immer so aus, wie der Partner das sich gerade wünscht, man weiß es aber nicht, wie man für den anderen gerade aussieht und man kann sich einfach allem hingeben, es ist nichts fix. Und darin aber in so einer Welt, wenn man das noch so nennen will, dann darin können sie nichts unterscheiden. Da kann kein Krinein mehr stattfinden. Und man, sowas hätte man, glaube ich, früher als Hölle bezeichnet, ich weiß nicht. Aber wir brauchen, ich bin kein zu wenig bewandert, aber ich glaube schon. Aber wir brauchen nicht so weit gehen, bitte? Wir brauchen aber nicht so weit zu gehen wie diese thanatischen Fanatiker des Transhumanismus. Ich will das nochmal betonen, das ist von Google forciert, das passiert tatsächlich. Also ich sage nicht, dass es kommen wird, nur diese Wünsche gibt es, wenn man es als Wunsch bezeichnen kann. Die ehrliche Erfahrung beim Umgang mit dem Internet, aber auch vielleicht mit dem Fernsehen, ist eine solche, dass sich die Zeit hier aufzulösen scheint. Von Vergangenheit und Zukunft zu sprechen, wenn Sie im Internet surfen, scheint keinen Sinn zu ergeben. Auch die Gegenwart, wenn man es mal ganz pedantisch auslegen will, als das, was uns entgegenwartet und dadurch etwas wirklich eröffnet, greift nicht. Zeitlichkeit spielt in einem seltsamen Sinne keine Rolle und aber doch eine sehr bedeutende Rolle. Das Internet ist ein kaltglühendes, technisch realisiertes Nunc Stans. Es ist ein feststehendes Jetzt sämtlicher kopierten Simulacra, in der uns nichts mehr entgegensteht, also es gibt kein Objekt mehr, sondern sämtliche Objekte, fluid und verflacht, uns immer zur Verfügung stehen. Sie können dort alles sehen, was jemals gefunden und gemacht wurde. Sie können überall hinreisen. Sie haben es schon gesehen, bevor Sie dort waren. Sie kennen das auf Google Maps. 3,9 Sterne, gehe ich nicht rein. Alles steht uns augenlos nicht gegenüber, sondern schlicht zu einer modellierbaren Verfügung. Und ich glaube auch, dass man vielleicht von Manipulation wieder pedantisch nicht mehr eigentlich sprechen kann, weil die Hände hier nichts mehr wirklich tun und auch keine echten Dinge mehr auf dem Spiel stehen. Und deshalb, weil die Hände eben, also weil wir keine Zuhandenheiten mehr haben, indem wir den Weltzugang finden, der Heiliger spricht vom Hammer, ne? Das ist ein ganz einfaches Beispiel, dass der Hammer und der Zuhandenheit, der Hammer ist mir als Handwerker zuhanden. Der ist in meinem Weltgefüge der Werkstatt da, immer an seinem Platz, in einer Vertrautheit, mit dem ich dann die Welt wirklich bauen kann, an einer guten Welt mitbauen kann. Und deswegen, weil die Hände überhaupt keine Rolle mehr spielen, ist der nächste logisch konsequente Schritt natürlich der Gehirnchip. Ist ja klar. Es muss ja hinein ins kartesische Subjekt. In die Kamera obscura. Und deshalb ist der nächste Schritt der Brainchip, der laut Aussage des ehemaligen CEO von Google, Eric Schmidt, zwar jetzt, das ist ein Zitat von Eric Schmidt, das ist jetzt noch very creepy, aber schon bald Realität. Was hier vor sich geht, ist vielleicht ein Modellieren, wenn man das als Verschieben und Zurechtbiegen von Modellen und Formaten versteht. Und all dies läuft ab in einer Zeitlichkeit, einer seltsamen, fluiden Präsenz, die keine Räumlichkeit kennt. Und diese allumfassende Präsenz des Internets heißt, hat einen Namen, das heißt Unix. Und diese startete am 1. Januar 1970 ihren Nullpunkt, obwohl natürlich in der Zeit der Unix ergibt Kalenderrechnung keinen Sinn mehr. Also da gibt es keinen Kalender, da gibt es keine Jahre, da gibt es kein Sonnenjahr, da gibt es keine Tageszeiten, da gibt es keine verschiedenen, das ist auch ganz wichtig, es gibt keine verschiedenen Zeitzonen, gibt es nicht. Das zählt einfach nur die Sekunden. Ich weiß nicht, bei welcher Sekunde wir gerade stehen, aber irgendwo in den Milliarden. Also am 1. Januar 1970 begann diese Unix-Zeit und die stellt sicher, dass wir zu jedem beliebigen Jetzt, an jedem beliebigen Ort, jede Website aufrufen können, und zwar synchron, obwohl ich glaube, dass man die Begrifflichkeit vielleicht auch nicht mehr wirklich benutzen kann. Das heißt, wenn Sie Amazon.com aufrufen, dann gehen Sie ja auf einen Server in Amerika. Das können sie nur, weil die Zeit hier flach gemacht wurde. Jetzt fragen Sie mich nicht genau, wie es funktioniert, weil das weiß ich nicht. Ich kann das nicht sagen, aber ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie dieses Gerät hier funktioniert und ich kann es trotzdem bedienen. Heidegger sagt es mal in einem Interview in den späten 60er Jahren, das findet man auch bei YouTube natürlich, da sagt er auch, es gibt vielleicht 4 Leute, die ein Radio erklären können, aber jeder kann es bedienen. Das ist ja das Seltsame in der Sache. Aber es geht eben um diese um die Verflachung der Zeit, um die Verfügbarmachung der Zeit. Und da gibt es natürlich keine Ekstasen. Das ist eine ganz komische Gleichzeitigkeit. Ich versuche das zu beschreiben, dass die Zeit hier eine wabernde Fläche ist, verfügbare Informationssimulakra, denen aber jegliche Form fehlt. Unix ist als Name, glaube ich, nicht vom Himmel gefallen. Und diese Zeit ist die technische Auslegung des Nunstans. Dass die Internetzeit Unix heißt, ist, glaube ich, auch nicht beliebig, sondern das Unix selbst deutet das beliebige austauschbare X hat als seinen Zielpunkt und Abschluss. Und das sollte vielleicht zu denken geben, dass woher so gewisse Verschiebungen in der Wirklichkeit kommen, dass auf einmal alles so beliebig wird. Und dieses X ist durchaus angelehnt an das X der Boolschen Formel, die Sie vielleicht kennen, x ist gleich x hoch n. Ich bin leider kein Mathematiker, aber die switcht immer so hin und her zwischen 0 und 1. Ne? Und Sie können alles beliebig tower up, ich weiß nicht, wie man sagt, Sie können alles beliebig vervielfältigen, weil es nur ein x ist. Die Aufspaltung in immer groteskere Unformen, die wir auf allen Ebenen beobachten können, auch diesseits des Internets, wird möglich durch diese Formel. Das Individuum wird viele, wird Dividuum. Es darf nicht verwundern, dass Heidegger in den Zollikoner Seminaren, in denen es um Zeitlichkeit geht und in denen er über ein Jahrzehnt gehalten in der Schweiz vor Psychologen und Psychiatern, dass er hier auf die Schizophrenie eingeht und klar herausstreicht, dass für den an Schizophrenie leidenden Menschen die Offenständigkeit des Seienden verschlossen bleibt. Ich zitiere Heidegger: Die Offenständigkeit für das Anwesende ist der Grundzug des Menschseins. Die bei der Schizophrenie feststellbare Kontaktlosigkeit ist eine Privation der eben genannten Offenständigkeit. Diese Privation besagt aber nicht, dass die Offenständigkeit verschwindet, sondern sie ist nur modifiziert zur Kontaktarmut, Zitat Ende. Und wer Deleuze mal gelesen hat, der weiß, dass Deleuze den Kapitalismus kritisiert als schizophren, und das erwähne ich nur, dass man hier einen Zugang findet, weil vielleicht warum er das macht. Die Aufspaltung greift um sich durch die maschinellen Mechanismen der Zeitzerfressung. Die Aufspaltung des Menschen ist auch eine Reduktion des Menschseins auf seine Begierden, bei der Ökonomie des Begehrens, was, wie vielleicht bekannt ist, auch Herbert Marcuses erklärtes Ziel der Geschichte war. Es gibt ja das sogenannte, wie nennt das, das neurotische Prinzip ist das Prinzip der Vernunft. Wenn man der Vernunft folgt, dann ist man Neurotiker, laut Marcuse. Und die Wahrheit ist die Begierde. Also Wahrheit gibt es ja nicht, aber wer ein echter Mensch sein will, der muss sich der Begierde hingeben. Und deswegen hat Marcuse gesagt, wir brauchen ein völlig technisch perfekte Welt, in der wir genug Nahrung haben und alles von Maschinen hergestellt wird, und dann können wir uns eigentlich dem reinen Pleasure Principle hingeben. Und aber wenn wir hier Heidegger ernst nehmen, dann sehen wir, dass der Tempozid den Grundzug des Menschseins, nämlich die Offenständigkeit für das Anwesende, bedroht und damit den Menschen selbst. Wer Anwesendes sagt, der muss die Zeit bedenken. Denn die Zeit ist das, was Seiendes anwesen lässt. Die Zeit strukturiert ekstatisch die Offenheit der Welt. Die Internetzeit lässt nur im bloßen Schein Dinge erscheinen, ohne echtes Anwesen. Das heißt, ohne ursprüngliche Zeit, das stimmt, dann gibt es auch kein ursprüngliches Anwesen von Seienden und kein Wesen. Jeder Pixel, den wir auf unseren Bildschirmen sehen können und die wir modellieren, etwa indem man einen solchen Aufsatz schreibt, ist eine Modifizierung machbar durch die Setzung der Zeit, also eine Anhäufung von Jetztpunkten. Die Zeit ist selbst zum Feld geworden. Das heißt, die lineare Zeitauslegung greift auch hier nicht mehr. Wir müssen, glaube ich, also versuchen, die Zeit anders zu denken. Und mit Heidegger gibt es eine Möglichkeit im ekstatischen Verständnis der Zeit, was vielleicht eine ursprünglichere Zeit ist. Das Seltsame nämlich, das sich zeigt, ist, dass die Zeit scheinbar selbst das Tempozidäre ermöglicht. Zumindest die Internetzeit. Beziehungsweise, dass dies aus einer Antwort oder aus einer Art des Antwortens auf die zur Frage der Zeit entstanden ist, die die Zeit nur als Abfluss von Jetztpunkten sieht. So geläufig und sofort selbst erklärend, wie diese Vorstellung von der Zeit ist, so wenig könnten wir vielleicht nach ihr existieren. Wenn Sie heute Abend sich hier eingefunden haben zu diesem Jetzt, das in seiner Einmaligkeit ewig ist, dann sind Sie nicht zu einem abstrakten Jetztpunkt hierher gekommen. Sie haben sich von ihr, ob alleine oder mit anderen, zu einem Jetzt hier eingefunden, das schon eine Bedeutung für Sie hatte, und zwar eine Bedeutung, die über das reine Datum und die gemessene Uhrzeit hinausgeht. Die Datierbarkeit ist nur möglich wegen dieser Bedeutsamkeit der Zeit, die uns ursprünglich etwas deutet. Heidegger nennt das ekstatische Zeitlichkeit, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Heidegger nennt das ekstatische Zeitlichkeit, die eben nicht linear ist. Wenn die Zeit linear sein sollte, eine reine Abfolge, das heißt eine reine Abfolge von homogenen Jetzt-Zuständen, wie könnten wir uns dann heute zu diesem Jetzt hier einfinden? Wie könnten Sie das eine homogene Jetzt vom anderen unterscheiden? Dieses Jetzt, das keine exakt bemessene Dauer hat und haben kann, vor allem nicht mehr haben kann, wenn Zeit in Nanosekunden bemessen wird, dieses Jetzt, zu dem wir uns hier eingefunden haben, ist uns auf jeweils eigene Weise bedeutsam geworden. Natürlich haben wir auf den 29. April gewartet, doch diese Bezeichnung, dieses Jetzt, ist nur bedeutsam vor dem Hintergrund dieses Vortrags an dieser Universität. Die Bezifferung folgt der Bedeutsamkeit nicht andersherum. Wenn nun die Zeit nichts weiter wäre als eine lineare Abfolge von Jetzt-Zuständen, wie sollten wir uns selbst und die Welt dann eigentlich verstehen? Heidegger sagt in seiner Zeit deshalb, dass, Zitat, gerade im alltäglich besorgenden Dahinleben versteht sich das Dasein nie entlang laufend an einer kontinuierlich währenden Abfolge der puren Jetzt. Die Zeit, die sich das Dasein lässt, hat aufgrund dieser Verdeckung gleichsam Löcher. Oft bringen wir einen Tag nicht mehr zusammen, wenn wir auf die gebrauchte Zeit zurückkommen. Zitat Ende. Diese Löcher sind selbst den Ekstasen der Zeit geschuldet. Wichtig ist zu sehen, dass das Dasein sich nicht entlang einer Abfolge von Jetzt entwirft, denn dann würde das Dasein sich selbst nie verstehen und auch nicht seine Welt. Übertragen heißt das im Übrigen auch, dass eine rein lineare Zeit ein genuines Sein-Verständnis verbaut. Und jetzt wissen Sie auch, warum der Titel Sein und Zeit lautet. Das Dahinleben ist für Heidegger ein positives Phänomen in diesem Fall, der Alltäglichkeit, an dem sich zeigt, dass das Dasein und die Welt des Daseins immer schon, auch wenn es uneigentlich ist oder nur im Alltag, von einer ekstatischen Zeitlichkeit strukturiert wird. Um die Ekstasen der Zeit zu verstehen, bedarf es der gewöhnlichen Zeitauslegung und Einteilung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Heidegger beginnt immer mit dem, was wir für gewöhnlich sagen, und versucht dann, die ontologischen Phänomene zu erfassen. Wenn wir also denken, woher kommt die Einteilung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder Präsenz und Zukunft, dann diese vorgeblich scharfe Unterteilung ist einerseits Verengung, Heidegger nennt sie vulgär, andererseits zeigen sich hier auch die Ekstasen, denn selbst die abstrakte Auslegung und Einteilung der Zeit ist nur möglich aufgrund der Ekstasen der Zeit. Und diese nennt Heidegger Gewesenheit, having been im Englischen vielleicht, Gegenwart, als das, was uns entgegenwartet, und das Zukommende, also Zukunft, dann hat er das Deutsche wieder etwas da nochmal schärfer gemacht vielleicht und zeigt, dass da etwas auf uns zukommt. Diese Ekstasen sind nicht nacheinander, nebeneinander oder getrennt, sondern immer schon geeint, aber auseinanderklaffen in ihrer Vereinigung und auf diese Weise gleichzeitig. Es ist hier nicht der Ort, aber wer heilige Seinsgeschichte verstehen möchte, der muss die ekstatische Zeitlichkeit des Daseins verstehen und die Seinsgeschichte als ekstatische Bahnen und Zerklüftungen des Seins selbst verstehen, die ineinander einstehen und auseinanderdriften. Diese, die ekstatische Zeit, vergeht nicht, sondern wie Heidegger nur in einem Nebensatz in Sein und Zeit andeutet, diese Zeitlichkeit, diese Zeit geht auf und entsteht. Er fragt irgendwo, warum sagen wir, dass die Zeit vergeht? Warum sagen wir nicht, dass die Zeit entsteht? Und das würde aber dann heißen, dass wir die Zeit verstehen als etwas, das gibt. Ohne dieses Geben können wir die ekstatische Zeitlichkeit nicht verstehen, die die Welt strukturiert und als verständlich zugänglich eröffnet. Die Zukunft ist dem Dasein das ihm jeweils Zukommende. Allerdings ist das Dasein immer schon in einer Welt. Das lateinische Ab erhält dieses als das sich entziehend gewesene Sein des Daseins. Das heißt, das Dasein kann sich nur verstehen aus dem, was es immer schon war. Dieses Sein aber entzieht sich dem Dasein insofern, als es dem Dasein nie vollständig verfügbar ist, wie etwa ein Stück Holz oder die Simulacra des Internets. Dasein ist, um es einfacher zu machen, einfach nur der Mensch. Da das Dasein seinem Sein nach, laut Heidegger, Sorge ist, und das heißt, dass das Dasein sich zunächst und zumeist die Welt besorgend erschließt, ob im Umgang mit anderen oder mit Dingen, ist das Dasein sich aber immer schon auch vorweg. Das Vor, im Lateinischen das Ab, und das möchte ich anfügen, dass man im Italienischen Dasein dann auf gar keinen Fall als Esistenza übersetzen sollte, sondern als Ad Essere, also das Zu-Sein. Dieses Vor hat den Primat beim Dasein. Insofern das Dasein welterschließend ist. Im Vor, aus dem gleichzeitigen Her, woraus es sich ergibt, ist das Hinausstehen in der Welt, in die Welt schon angezeigt. Also das Ekstasis des Hinausstehen. Einerseits ist das Dasein immer schon in einer Welt mit anderen. Andererseits ist das Dasein sich vorweg, nicht zuletzt vorweg zu seinem Tode. Und dieses Vorwegsein, ergo die Ekstase der Zukunft, hat das Primat. Die Zukunft ergibt sich aber aus dem Gewesenen, das Heidegger so nennt, weil es eben nicht einfach nur schlicht vergangen ist, weil die Zeit für Heidegger nicht vergeht, sondern weil sie gibt und entsteht, dass das Vergangenheit für Heidegger ist, wäre dann der Container der Historie. Das ist einfach nur ein ehemaliges Datum, das vor sich hin verwest. Und das Gewesene ist im Englischen vielleicht gut zu fassen als that which has been, wenn Sie diese grammatikalische Form kennen, dann ist das, was gewesen ist, aber als solches noch auf mich wirkt. And that which as such still is. Und das bricht in Wellen, dieses Gewesene, auf das Dasein ein und ist durch das Dasein im Werk, insofern das, was dem Dasein sich zueignet und auf es zukommend die eigentliche Gegenwart strukturiert und konstituiert und ereignet. Jetzt haben Sie den Versuch, die Dreifaltigkeit der Ekstasen in einen Satz zu fassen. Kann natürlich nur scheitern. Dieses Denken erschließt auch die eigentliche Dimension der menschlichen Geschichte und ist im historischen Verrechnen verschlossen. So erst ist jedes Jetzt bedeutungsvoll. Sie verstehen sich immer aus dem, was gewesen ist und was ihnen aus diesem Gewesenen zukommt. Selbst das Jetzt des ganz schlichten Alltags, in dem die Zeit einfach zu verfließen scheint, ist nur in diesem Sinne bedeutungsvoll, laut Heidegger. Und so ergibt es auch Sinn, wenn wir sagen, es ist Zeit, um Andreas Hofer zu zitieren aus Südtirol. Es ist Zeit. Und so erst, um vielleicht auch wieder poetisch zu sein, mit Hölderlin zu sprechen, daher kommt die Mnemosyne, die Erinnerung. Die Messung der Urzeit und damit auch die Relativitätstheorie verschüttet diese ursprüngliche Zeitlichkeit und nach Heidegger damit auch den Sinn des Seins, wenn die Messung der Urzeit mit der ursprünglichen Zeit verwechselt wird. Die Relativitätstheorie fragt, wie man die verschiedenen Zeitlinien und Abfolgen messen kann. Das Dasein kann sich wahrlich und eigentlich, das heißt ins eigene kommend, aber erst dann entwerfen, wenn der Horizont der Zukunft sich in dieser Weise entfalten kann und das Dasein so entrückt aus der uneigentlichen Zeit in die ursprüngliche Zeitlichkeit einfährt. Und dieses Entrücken und Einrücken geschieht letztlich nur für Heidegger, wenn der Mensch sich in seinen Tod entwirft. Das heißt, wenn wir radikal vorlaufen in die Möglichkeit der Unmöglichkeit unserer Existenz. Und in diesem Augenblick tut sich das Offene auf, oder ein Offenes, das nicht verfügbar ist. Das Dasein steht heraus aus dem Uneigentlichen und steht hinein ins Eigentliche, und das ist kein Zustand, sondern Zueignung. Und in diesem Augenblick erst ergibt sich eine gute Gegenwart, die eingedenk ist dem Gewesenen, als dem, was nicht nur, aber auch verborgen wieder auf das Dasein zukommen wird. Und da es aus dem Offenen kommt, obliegt dieses nicht der Kontrolle und der Modifizierung eines blinden operativen Willens zum Willen. Weil das Internet arbeitet ja darauf hin, dass nichts in der Verborgenheit liegt. Und das, was da nicht objektiviert wird oder nicht dargestellt wird, kann nicht sein. Also kann es also Zufall sein, möchte ich fragen, dass die Apostel des Transhumanismus den Tod abschaffen wollen. Dass diejenigen, die sich in das Cloud Brain transferieren wollen, die Unsterblichkeit erreichen müssen, also dieses technisch vorgestellte oder technisch hergestellte Nungstanz, wem die Zeit heute durch die Finger rennt, obwohl wir sie in immer kleineren und damit vermeintlich exakteren Maßeinheiten fassen und festhalten wollen, der muss die Zeit zwangsläufig aufheben. Ich glaube, das ist die Antwort, warum sie es machen. Dass uns die Zeit davonrennt, dass sich alles verschnellt und beschleunigt, ist die Erfahrung der Spätmoderne. Die technische Antwort darauf ist entweder die Bejahung dieser Acceleration oder der Versuch der Entschleunigung. Die Bejahung kennen Sie zum Beispiel vom Manifest der Futuristen. Accelerationism gibt es auch bei den Deleuze-Schülern, die bejahen das auch. Und das andere ist eben dieser Versuch der Entschleunigung. Aber bei beiden, also vor allem bei letzterem, glaube ich, da wird die Zeit wieder was genommen als etwas, was uns irgendwie, worüber wir verfügen. Wenn man mit Heidegger antworten möchte, dann ist leider eine sehr unbefriedigende, sehr enttäuschende Antwort. Das ist, wir müssen diese Unfreiheit zunächst aushalten. Aber dass es die Zeit selbst ist, die diesen Entwurfsbereich des Seins erst ermöglicht, aufreißt, das mag ein erster Schritt sein, in dem Abseits, das erwähnt wurde, dieses Abseits, das dem Denken Raum schafft, den Ausgang zu erfinden. Denn eine Verschnellung kann man nicht einfach magisch irgendwie verlangsamen, indem man hastig irgendwelche Maßnahmen ergreift, wie mal achtsam Mittagessen oder ins Wellnesshotel gehen. Ein Zeitalter, das Raum und Zeit zunächst nur als Parameter kennt, die das Raster schaffen, mittels dessen ein globales Panoptikon geschaffen wird, scheint keinen Ausweg zu kennen. Dass Messeinheiten der Zeit sich immer wieder aufspalten und verkleinern, sind Vorboten vielleicht auch eines Einschubs einer nicht mehr menschlichen Konstellation. Von Welt kann man hier nicht mehr reden, deshalb diese Behilfsterminus Konstellation. Die Zitat Anarchie der Katastrophen, wie Heidegger unser Zeitalter nennt, über die wir uns vielleicht hinwegtäuschen mit immer neuen hypernervösen und hitzigen Rauschzuständen und Selbstvergewisserungen ob der nächsten superlativen Optimierung und Rettung der Welt für die meisten, ist Ergebnis des Aufspaltens und Zersplitterns der Zeit. Die Geeintheit der Ekstasen der Zeit zu denken und damit das Offene zu erspähen, eine Lichtung, die sich der Vorstellung und der setzenden Herstellung verwehrt, eine Lichtung, die sich zunächst verbirgt und damit aber schützt und bewahrt, bleibt Aufgabe des Denkens, das sich dem Einstürmen der Impulsblitze erwehrt. Also das nicht nur reagiert, nicht nur auf natürliche Begierden handelt. Die Präsenz des Internets ist eben genau nicht die Geeintheit der Ekstasen. Wie aber können wir diese denken? Um es vielleicht noch einmal zu versuchen, das verständlich zu machen, dass die Phänomene der Welt uns nicht chaotisch entgegenstehen, ist der Geeintheit der zeitlichen Ekstasen geschuldet. Die synthetisch wabernde Synchronfläche des Digitalen ist was wesentlich anderes. Das Ding aber, das uns in einer Einheit erscheint in der phänomenalen Welt, ist nicht einfach gegeben. Es liegt einfach nur da, sondern von der Zeit ekstatisch geeint. Dieses Glas Wasser steht jetzt hier und es stand vorher auch schon da. In der Synchronfläche des Digitalen ist aber alles schlicht gegeben und als solches transformierbar. Und die wahre Gleichzeitigkeit erfahren wir gerade auch in jenen Augenblicken, in denen sich alles zu fügen scheint und nichts modellierbar oder manipulierbar ist. Hier ist dann Zugang zur Welt möglich mit Heidegger, denn die Welt ist dann genau dieses sich ereignende sich fügen. Für diese Offenständigkeit des Anwesenden, das nie einfach nur vorhanden ist. Doch das Zeitalter des Internets verengt uns auf uns selbst eigentlich in unserer Unmittelbarkeit, in der uns das Anwesende nicht mehr aufscheint, die Dinge leer erscheinen und wir auf uns selbst zurückgeworfen versuchen, in die Welt zu kommen mittels der technischen Geräte, die jegliche Vermittlung schon übernommen haben für uns. Das Phänomen der Zeit, also ihre Bedeutung für den Menschen, mag nun in die Blickbahn geraten sein. Es kann natürlich nur ein schwacher Versuch sein, doch mit dem Phänomen der Zeit als ekstatische im Blick, wachen Auges statt augenlos, mag sich erfahren lassen, mag sich etwas lichten, was es heißt, Mensch zu sein in diesem Zeitalter. Und was zu tun bleibt, ist, dass das Denken wieder das versucht und nicht versucht, die Naturwissenschaften zu begründen oder diese Naturwissenschaften sich anzudienen. Und wenn wir diese Offenheit sozusagen zuzulassen, ist mit Heidegger möglich, indem von Anfang an in seinem Denken, indem von Anfang an auf die Zeit eingegangen wird, als etwas, was die Welt im Grundsätzlichen strukturiert und die sich aber deshalb auch, eben weil, wenn man es mit Heidegger denken will, so Science-Geschichte denken will, eben wegen eines Nicht-Beantwortens des Problems der Zeit, sich jetzt ausdrückt im Versuch des technischen Machens einer vermeintlichen Ewigkeit. Ja, das war's. Dankeschön.